Am Bistro Matavox. In Ableck an die journalistisch Erbischt von der Vox. Moin und willkommen bei Am Bistro Matavox. Mein Name ist Joël Adami und bei mir ist heute Melanie Czarnik. Guten Morgen, Melanie.
Guten Morgen, Joël.
Wir reden heute über die Situation von Frauen in Luxemburger Gefängnissen. Daran gibt es nämlich viel Kritik. Wie ist denn die Situation von Frauen in Luxemburger Gefängnissen, wenn du das jetzt so ganz grob mal umreißen müsstest?
Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, anders als bei den Männern. Also das ist halt ein Problem, was schon seit langer Zeit besteht. Und das ist ein Problem, was ein bisschen darin begründet liegt, dass Frauen nicht so schwer kriminell sind wie Männer, muss man leider so sagen. Denn es liegt daran, dass die kritische Masse fehlt. Also Frauen in Gefängnissen und besonders eben bei Orten oder Ländern, die relativ klein sind, wie eben Luxemburg, gibt es das Problem, weil es ungefähr über Jahre hinweg so 30 Frauen gibt, die in luxemburgischen Gefängnissen inhaftiert sind. Und die werden im Grunde ein bisschen so als Afterthought behandelt, weil die große Masse machen eben die Männer aus und es wird Wert gelegt oder zumindest im geschlossenen Vollzug wird Wert gelegt auf eine sehr strikte Trennung. Das hat natürlich auch Sicherheitsgründe. Klar, aber da ist dann eben noch das Problem, dass sie in den Gefängnissen keinen richtigen Ort vorbereitet haben, um diesen Frauen gerecht zu werden, kann man so sagen. Und das führt dazu, dass gerade auch mit der Eröffnung des Gefängnisses für Untersuchungshaft, dem Oesterhof, dass danach die Ungleichbehandlung noch größer geworden ist.
Diese Kritik an dieser Ungleichbehandlung, die kommt ja oder kam in erster Linie oder zuerst vom Ombudsmann. Was ist eigentlich der Ombudsmann und warum ist es seine Aufgabe, die Gefängnisse zu kontrollieren?
Das ist eine gute Frage und auch wichtig zu wissen für jede Bürgerin in Luxemburg. Der Ombudsmann ist in erster Linie eine Kontroll- und Beschwerdestelle für Konflikte zwischen Bürgerinnen und staatlichen Institutionen. Das heißt, wenn ich ein Problem habe mit einer staatlichen Institution, dann kann ich mich dahin wenden und mich beschweren. In Luxemburg gibt es den einmal für den Erwachsenenbereich und einmal auch für die Kinder und Jugendlichen. Das ist der OKJU, der Charles Schmidt hat dieses Amt inne und der normale, in Anführungszeichen, Ombudsmann, also der für Erwachsene, das ist seit Sommer letzten Jahres Claudine Konzbrück, der Ombudsmann. Und das ist übrigens ein schwedisches Wort und heißt sowas wie Vertreter oder Vermittler und ist geschlechtsneutral, deswegen sagt man Ombudsmann Claudine Konzbrück. Die werden auf 8 Jahre gewählt, extra, denn es ist eine unabhängige Beschwerdestelle. Das heißt, sie haben dieses Amt inne und damit Rechte und Pflichten. Die Rechte sind, dass sie bei staatlichen Stellen zum Beispiel Dokumente oder Einsichten oder wie jetzt in diesem Fall Einsicht in das Gefängnis. Das heißt, sie durften da reingehen, sie durften Interviews führen mit den Gefangenen, sie durften auch Dokumente anfragen und in der Regel muss die staatliche Stelle dann diese Dokumente zur Verfügung stellen. Der Ombudsmann hat noch eine andere Pflicht und das ist zu schauen auf die Situation von Menschen im Freiheitsentzug. Also das ist das andere, weil diese Menschen in der Regel nicht die Möglichkeit haben, zum Ombudsmann hinzugehen und sich zu beschweren, muss der Ombudsmann diese Situation checken. Und das ist zum Beispiel jetzt im Gefängnis der Fall oder aber auch, dazu habe ich letztes Jahr geschrieben, das war für mich auch einer der größten Skandale, die so ein bisschen untergegangen sind, die Situation von Menschen, die in Psychiatrien zwangseingewiesen werden. Also da muss der Ombudsmann, der hat eine Kontrollstelle, das Zelpel, die dann da hingehen oder Dokumente eben anfragen, um die Situation zu checken und dann den Bericht zu publizieren, wie sie das jetzt eben für die Situation von Frauen in Gefängnissen getan haben.
Welche Umstände werden denn jetzt in dem Bericht vom Ombudsmann besonders kritisiert? Und es haben sich ja dann auch noch andere Organisationen dieser Kritik angeschlossen. Was sind denn da die Hauptpunkte, die kritisiert werden?
Es gibt viele kleine Kritikpunkte und ein paar Hauptkritikpunkte. Einer der wichtigsten vielleicht ist die fehlende Trennung von Untersuchungshäftlingen und verurteilten Personen. Seitdem das Gefängnis in Oersterhaf eröffnet wurde, 2022 war das, Ende 2022, da wurden die Untersuchungshäftlinge, das sind ja Menschen, für die die Unschuldsvermutung noch gilt, weil die noch nicht vor Gericht verurteilt worden sind. Die männlichen Untersuchungshäftlinge wurden danach alle in dieses Gefängnis gebracht, was dann die verurteilten Straftäter zurückließ im geschlossenen Vollzug im CPL. Und die Frauen, die haben halt nur einen Block, den Block F, im geschlossenen Vollzug, im CPL. Ich rede jetzt nur von dem geschlossenen Vollzug, weil im offenen Vollzug, da sind wesentlich weniger Kritikpunkte. Das ist ja ein Gefängnis in Gebenicht, der halt offen ist. Das heißt, die Menschen können gehen nachts ins Gefängnis und können dann tagsüber entweder innerhalb der Gefängnisstruktur oder außerhalb einer Arbeit nachgehen. Das ist dann quasi der Step zur Reintegration. Im geschlossenen Gefängnis für die Frauen ist es der Block F, wo alle zusammen sind. Das heißt, Untersuchungshäftlinge, Strafgefangene und auch Minderjährige sind da zusammen. Und das entspricht nicht dem Standard. Also da muss eigentlich eine Trennung erfolgen. Daran haben sich auch verschiedene andere Vereine dieser Kritik angeschlossen. Zum Beispiel Arane Raus Anelo, der Verein, der sich für die Rechte von ehemaligen und aktuellen Strafgefangenen einsetzt. Und das Problem besteht nicht nur darin, dass es halt ein ethisches Problem ist, Menschen zusammen auf engsten Raum zu bringen, die verurteilt sind oder nicht verurteilt sind oder minderjährig, sondern das Problem besteht auch darin, dass so jegliches Konfliktmanagement praktisch unmöglich ist. Er hat mir erzählt, der Präsident des Vereins, Christian Richards, der war selbst auch inhaftiert eine Zeit lang im CPL und er hat klar gesagt, wenn es da einen Konflikt gibt unter den Häftlingen untereinander, dann gibt es da gute Möglichkeiten, eine räumliche Trennung hinzubekommen, einfach dadurch, dass die Menschen dann woanders untergebracht werden und das ist bei den weiblichen Gefangenen eben nicht der Fall. Die sind alle auf einem Block und da gibt es keine andere Möglichkeit. Also das ist der eine Kritikpunkt. Daran angeschlossen ist auch noch der Kritikpunkt, dass sie nicht nur eben nur diesen einen Block haben, sondern dass dieser Block auch noch sehr veraltet ist und nicht dem entspricht, wie das Rest des Gefängnisses ist. Normalerweise ist es so, dass das Gros der Gefangenen in Einzelzellen untergebracht sind, besonders wenn sie lange Haftstrafen zu erwarten haben, einfach um eine Form von Privatsphäre noch zu gewährleisten. In dem CPL gibt es jetzt aber auf dem Frauenblock, auf Block F, nur 6 Einzelzellen bei ungefähr 30 inhaftierten Personen. Es gibt 6 Einzelzellen, es gibt eine Zelle für Mutter und Kind. Das ist ja auch etwas, was man noch zu bedenken hat bei einem Frauengefängnis. Und dann gibt es nur noch Doppelt- und Dreifachzellen. Man kann sich vorstellen, bei einer Doppelt- und Dreifachzelle, da kommt es natürlich häufiger zu Konflikten, als wenn die Personen eine Einzelzelle haben, wo sie dann zumindest nachts alleine ihre Zeit verbringen können oder noch eine gewisse Form von Privatsphäre haben. Und hinzu kommt, dass über lange Zeit und auch immer noch andere Strukturen, wie zum Beispiel die Werkstätten für Arbeiten, nicht den Standards entsprechen wie bei den Männern oder auch Sportaktivitäten, Freizeitaktivitäten. Das ist alles nicht so gegeben. En plus ist es noch so, dass bei den Frauen immer noch, und das ist ein Kritikpunkt, also das sind alles Kritikpunkte, die es ja schon seit Jahrzehnten gibt, bei den Frauen ist es immer noch so, dass die Frauen, die arbeiten, die verrichten dann Arbeiten wie Bügeln, Nähen oder kleine handwerkliche Arbeiten, die dann auch in diese Richtung gehen. Also so sehr stereotype Sachen, die auch nichts bringen oder sie auf nichts vorbereiten, was in dem Leben danach passiert. Also Richards hat auch zu mir gesagt, er kann nicht verstehen, wieso der Staat nicht in der Lage ist, für 30 Frauen eine Weiterbildung zu organisieren, die sie dann vorbereitet auf das Leben nach dem Gefängnis, sondern sie sind dann da und müssen nähen und bügeln und stricken. Also weiß ich nicht, was das bringen soll. Und es ist natürlich dann auch noch eine ganz klare, ja, sexistische Diskriminierung, die da passiert. Also das meine ich dann auch mit Ungleichbehandlung. Ein anderer wichtiger Punkt, der mir auch noch besonders wichtig ist, ist zu erwähnen, dass mit dieser Ungleichbehandlung nicht nur diese Sachen gemeint sind, also nicht nur in Bezug auf die Arbeit und auf die Lebensbedingungen, sondern auch in Bezug auf die medizinische Versorgung. Der Ombudsmann hat in seinem Bericht gesagt, die medizinische Versorgung ist im Vergleich zum ersten Bericht, der 2017 wurde die Kontrollen gemacht und 2018 wurde der veröffentlicht, im Vergleich zum ersten Bericht hat sich das teilweise verbessert. Was sich überhaupt nicht verbessert hat, ist der Zugang zu psychiatrischen Versorgung. Es gibt im CPL eine psychiatrische Abteilung für Personen mit schweren psychischen Erkrankungen, also in der Regel sind das dann Depressionen oder Schizophrenie, sowas, also schwere psychische Erkrankungen für Männer. Und für Frauen gibt es diesen Zugang nicht. Also es soll wohl laut Bericht eine Frau auf dieser Abteilung sein, allerdings in Isolationshaft effektiv. Und das ist ja eine Situation, die unhaltbar ist, vor allen Dingen für eine Person, die schwer psychisch erkrankt ist. Und diese Person soll seit über einem Jahr dort sein und keinen Kontakt zu anderen haben, weil es diese Struktur einfach nicht gibt. Und das ist ein schwerwiegender Kritikpunkt, wo ich hoffe, dass da auch bald Abhilfe geschaffen wird.
Ja, das klingt tatsächlich alles ziemlich schrecklich. Bei einer Sache, nämlich der Trennung von Schuldigen und Untersuchungshäftlingen, gibt es ja bei den Männern seit 2022 ein neues Gefängnis in Oesterhaff. Und das ist ja noch nicht so lange her. Also da kann man sich ja fragen, warum wurde da denn nicht ein Frauenblock eingeplant? Ja, warum gibt es da eigentlich keinen Platz für Frauen?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch gestellt habe. Vor allen Dingen, wie ich gerade gesagt habe, gab es ja diesen ersten Bericht für die Situation von Frauen in Gefängnissen, der 2018, also vor der Eröffnung von Oesterhaff und während der Planungszeit oder der Bauzeit, herausgebracht wurde. Und damals kann man in den Reaktionen und auch in den Forderungen des Ombudsmanns schon diese Art von Hoffnung erkennen, dass mit der Eröffnung dieses Gefängnisses für Untersuchungshaft die Situation sich schlagartig verbessert. Weil damals war es so, bevor das Gefängnis eröffnet wurde, gab es eine Überbelegung vom CPL und man hatte keinen Platz, was an den Männern liegt, weil die Frauen, wie gesagt, es sind über Jahre hinweg die gleiche Zahl gewesen. Und damals hieß es dann, ja, sobald dieses Gefängnis eröffnet wird, dann gibt es hier erstmal den Platz und dann wird alles besser. Und es sollte auch tatsächlich die Möglichkeit bestehen, für Frauen in Oesterhaff unterzukommen. So, dann wurde das Ding eröffnet. Und jetzt heißt es, ja, das ist aber nicht darauf ausgelegt, so kleine Blöcke zu haben. Und wie gesagt, die kritische Masse fehlt, wo man sich wirklich fragt, ja, wenn ihr doch wisst, dass über Jahre hinweg die gleiche Anzahl von Frauen, und ich habe mal geschaut, das variiert natürlich so ein bisschen von den Frauen, die jetzt in Untersuchungshaft sind und den Verurteilten von den Zahlen her, aber es sind immer, ich sag mal, 5 bis 15 Frauen in Untersuchungshaft im CPL. Das heißt, mit der richtigen Planung hätte ich ja auch einen kleinen Block einrichten können in Oesterhaff, der diesem gerecht wird. Also ich frage mich, wie hoch kann denn der Aufwand dann sein? Oder wie viel kann das denn kosten, um dem gerecht zu werden und nicht diese Ungleichbehandlung weiterzuführen? Jetzt wird dann gesagt, nachdem ja im CPL auch Ressourcen frei geworden sind, die Anzahl von Frauen reicht nicht aus für einen größeren Block und ist zu groß für einen kleineren Block. Also es gibt nur diesen Block F. Wie gesagt, es gibt für mich keinen guten Grund, weshalb das nicht mitgeplant wurde. Der Grund ist einfach Unwillen und Unvermögen. Anders kann ich es mir nicht erklären.
Was müsste denn jetzt passieren? Gibt es konkrete Pläne, was jetzt passieren soll, Und warum dauert das eigentlich alles so lange?
Ja, warum dauert das so lange? Es gibt auch einen Gesetzesentwurf, der mittlerweile schon seit 7 oder 8 Jahren liegt und noch nicht richtig in Kraft getreten ist, der zum Beispiel auf diese Trennung von Untersuchungshäftlingen und verurteilten Personen pocht. Der ist noch nicht in Kraft, weil es einfach diese legislativen Prozesse sehr lange Zeit brauchen. Und lange Zeit braucht auch bauliche Planung, Umbaumaßnahmen. Das ist aber auch etwas, wo ich immer das Gefühl habe, dass die Instanzen wie der Ombudsmann darauf vertröstet werden. Es ist genau das Gleiche wie damals, wo gesagt wurde, ja, mit der Eröffnung des neuen Gefängnisses wird alles besser. Und jetzt wird dann gesagt, ja, es ist geplant, diesen Block umzubauen, mehr Einzelzellen zu offerieren und die Situation insgesamt zu verbessern. Aber diese ganze Planung steht noch ganz am Anfang bei der Genehmigung der Umbauarbeiten. Also bis das umgesetzt wird, wird es noch ein Jahrzehnt dauern. Ganz sicher. Es ist nichts, wo jetzt sofort Abhilfe geschaffen wird. Ich habe im Zuge der Recherchen auch das MEGA angeschrieben. Obwohl das MEGA, also das Ministère pour Égalité, gar nicht zuständig ist für den Gefängnisbereich, sondern das ist das Justizministerium und die Gefängnisverwaltung. Und wegen der Ungleichbehandlung wurde mir dann geantwortet, dass Yuriko Backes zusammen mit Elisabeth Mark, die Ministerin für das Justizministerium, jetzt sich selbst ein Bild von der Situation machen will, um demnächst eine Begehung des Gefängnisses macht, um dann zu schauen, was am besten hoffentlich kurzfristig gemacht werden kann. Jetzt habe ich gelernt, die Hoffnung ein bisschen klein zu halten von Dingen, die dann wirklich umgesetzt werden. Aber ich verstehe nicht, warum es nicht flexiblere Planung geben kann für 30 Personen. Also ich bin da ein bisschen auf der Seite von Richards. Es sind 30 Personen. Wie schwierig kann es sein, da kurzfristig etwas anderes zu finden oder eine andere Struktur zu finden?
Ja, tatsächlich ein Thema, was einen ein bisschen perplex hinterlässt, besonders in so einem reichen Land wie Luxemburg. Ich denke, wir werden dem sicher immer mal wieder Aufmerksamkeit widmen. Ich sage dir, Melanie, vielen Dank für deine Antworten und deine ausführlichen Erklärungen zu dem Thema. Wer deinen Artikel lesen will, wo man noch viele weitere Details erfährt, der kann das auf vox.lu machen oder in der Papiervox, die ihr am Kiosk bekommt. Und dann bleibt mir noch, dir und unseren Zuhörenden ein schönes Wochenende zu wünschen. Ciao.
Schönes Wochenende. Ciao.
Das wäre es für das Episode von Am Bistro mit der Vox. Dieser Podcast wird produziert von der Wochenzeitung Vox und zusammen erwischt mit Radio Ara. Musik kommt von Throw und steht in der Dinger Creative Commons Lizenz. Ihr fand Am Bistro mit der Vox auf den gängigen Podcasting-Plattformen und auf vox.lu. Die Vox ist auch aktiv auf Twitter und auf Facebook. Wir freuen uns über die Likes. Papaya Vox fand ihr alle Freuden um Kiosk.